Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurvendiskussion. Viele von euch dürften die Szene kennen. Im April 2004 fiel in London der Startschuss für drei vollbepackte BMW RL50 GS Adventure. Ihr Ziel? New York. Long Way Round, so der Titel des Projekts, war natürlich nicht die erste Weltreise auf Motorrädern, ist heute aber eine der bekanntesten. Weil die 30.000 Kilometer lange Reise gefilmt wurde und die BMWs von den Schauspielern Ewan McGregor und Charlie Borman gefahren wurden. Bis heute wird, glaube ich, ganz gern diskutiert, wie viel Einfluss die Doku auf den Boom der Reise-Enduros hatte, wie viele Leute sie jetzt tatsächlich zum Führerschein inspiriert hat und wie viel davon gestellt sein soll. Naja, ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und so viel sei jetzt schon verraten, ich bin ein großer Fan der Serie. Und daher freue ich mich wahnsinnig heute, dass ich jetzt 20 Jahre später mit jemandem sprechen kann, der nicht nur daran beteiligt war, sondern im Sattel der dritten GS saß und das ganze Abenteuer filmte. Claudio von Planta, herzlich willkommen bei uns im Motorrad-Podcast.
Ja, wunderbar. vielen Dank für die Einladung.
Ja, man muss sagen, ich glaube, das darf man verraten. Ich bin ja darauf aufmerksam geworden, weil du ja bei den Kollegen vom Pegaso Reise-Podcast schon ein paar Folgen, glaube ich, gemacht hast. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann man den ja einfach mal anschreiben. Ja, und ja, du hast dann dankbarerweise zurückgeschrieben, genau.
Ja, na, perfekt. Kein Problem. Ja.
Ja, Claudio, gleich die erste Frage. Wie oft wirst du denn du hast ja sehr, sehr viel gemacht. Wie oft wirst du denn auf dieses Projekt, auf diese Reisen angesprochen?
Also die Longway-Filme sind natürlich schon sehr bekannt geworden und weltweit, eben vor allem, wenn ein Hollywood-Star dabei ist, dann sind die Leute neugierig und schauen sich Millionen von Leuten an, überall. Und ich bin immer erstaunt, dass es sogar heute Nacht, das ist ja 20 Jahre her,
ja, genau,
dass es immer noch Leute gibt, die sogar mein Face erkennen. Und mein Face ist ja kaum je vorgekommen. Also meine Stimme ab und zu, wenn ich blöde Fragen stelle, um die anderen zu provozieren, oder wenn sie mich umgehauen hatten, haben sie zum Teil die Kameras genommen und mich gefilmt, um zu zeigen, der hat es nicht im Griff und so. Aber es ist erstaunlich, wie die Leute irgendwie das doch auch registriert haben. Und auch mir ist es passiert, dass ich erkannt wurde irgendwo auf der Welt. Und also das sind schon die Filme, die am meisten angeschaut wurden. Aber sonst komme ich eigentlich von so den Current Affairs Background, also immer Dokumentarfilme. Aber mein erstes Interesse waren so die politischen Geschichten in Krisengebieten. Das hat mich immer fasziniert. Was läuft da? Warum geben sich Leute aufs Dach? Und ich komme da aus der Schweiz, da ist alles immer schön sicher. Und es kam mir einfach so ein bisschen irreal vor. Und irgendwo hat es mich immer gejuckt und interessiert. Ich war neugierig zu sehen, wieso es an anderen Ecken der Welt eben nicht so rund läuft. Und am besten vor Ort sehen, als nur das glauben, was erzählt wird in der Presse, in den Medien. So bin ich in die Current Affairs Geschichte gekommen. Und das war wahrscheinlich der Einstieg für die Longway Stories. Und das war ja genau vor 20 Jahren, April 2004. Der Ewan und Charlie, die haben beschlossen, sie wollen eine große Motorradreise machen. Ganz am Anfang haben sie eigentlich angeschaut, ob man eine Reise quer durch China machen kann. Das war damals aber noch zu schwierig wegen Bewilligungen und so weiter. Und dann sind sie irgendwie auf die Weltreise gekommen. Also nördliche Halbkugel von London bis nach New York. Und, und der Ewan hat einfach in seinem Zeitplan ein Jahr rausgenommen und gesagt, ab Januar 2004 bin ich bereit und das muss dann irgendwie alles unter Dach und Fach sein bis ein Jahr später. Und dann haben die beiden zwei Producers gefunden, die dann die ganze Logistik und alles organisiert haben im Hintergrund. Und die haben natürlich dann eben jemanden gesucht zum Filmen. Da hat es noch ein drittes Motorrad gehabt. Und einfach natürlich, da braucht es einen Typ oder Frau, was immer, die einfach eine Person, die alles machen kann. Also Motorradfahren plus auch eine Ahnung von Film hat, filmen kann, schauen, dass das ganze Material auch anständig aufbewahrt wird und nicht verloren geht. Und da hat es nur Platz gehabt für eine Person. Und da haben sie vorher schon ganz viele andere Kameraleute interviewt, Leute mit super Awards und Preisgewinner und so weiter. Aber die kommen dann, sie sagen, ja, klar, kann ich machen, aber ich brauche mein Team im Hintergrund. Also für Ton, für Licht, für weiß ich was. Und das ging ja nicht, weil es hatte nur einen Platz auf diesem dritten Motorrad. Und da kam ich zufälligerweise vorbei, ich glaube 2 Wochen vor Abfahrt, im April 2024. Und ich hatte da so einen kleinen Rucksack und da habe ich alles drin gehabt. Mein Laptop, da konnte ich schon ein bisschen zeigen, was ich so sonst gemacht habe. Plus eine kleine Kamera, das war noch so eine Mini-DV-Kamera damals. Und dann haben sie gefragt, ja, mit dem Ton, wie machst du das? Da nehme ich normalerweise so Funkmikrofone und dann kann ich jedem ein Funkmikrofon geben, das wird zusammengemixt automatisch auf einen Kanal und das ist alles machbar, nicht so kompliziert. Und das ist genau, was sie gesucht haben. Einfach einer, der einfache Lösungen sucht, nicht einen riesen Tamtam macht und eine wahnsinnige Kamera mitnehmen will, sondern es muss einfach simpel und schnell gehen. Und das war genau meine Spezialität, weil wenn du in Krisengebieten unterwegs bist, da musst du immer häufig so unter dem Radar reinkommen, dass dich möglichst niemand entdeckt. Ab und zu ist es sowieso illegal. Und das war so mein Ding. Und jetzt bin ich, und so bin ich zu, so bin ich zu dem Longway-Job gekommen.
Genau, aber das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Bist du dann, ich weiß nicht, hast du das Projekt entdeckt? Bist du darauf aufmerksam geworden?
Nein.
Oder haben die haben dich?
Die haben mich angerufen, aus dem Blauen. Ja. Eben, die waren völlig verzweifelt. 2 Wochen vor dem Start haben sie immer noch niemanden gehabt zum Filmen.
Ja.
Und dann haben Leute, irgendwelche Assistenten im Büro, im Production-Büro, haben dann Websites angeschaut. Und irgendjemand ist über mein Website gekommen und hat einfach angerufen. Und das passiert ja ab und zu so als Freelancer, da kriegst du Anrufe von Production Companies, von Fernsehanstalten, Redaktoren und so, suchen jemanden, also wie jemand einen Architekt sucht, um ein Haus zu bauen, sucht man dann eben einen Filmmacher, der die entsprechende Erfahrung hat fürs spezifische Projekt. Und ich habe das gar nicht so richtig ernst genommen am Anfang. Und ich glaube, ja, okay, ich gehe da jetzt mal hin. Und dann hat es aber sofort geklappt. Also die beiden haben mir auch später gesagt, warum sie mich ausgewählt haben. Und das ist genau das. Es ist einfach, weil es einfach war, unkompliziert und und nur ein Typ.
Ja. Was war dein erster Eindruck? Was hast du dir gedacht, als du angerufen wurdest? Also warst du da sofort begeistert oder
Nein,
wolltest du
ich
dir
wusste,
das?
Ich wusste damals ja nicht einmal, wer Ewan McGregor war. Nein, ich habe keine Ahnung, ich bin so ein Banause, weil ich bin in dieser Welt von den Spielfilmen und so bin ich nicht zu Hause. Total nicht. Also ich habe nicht mal gewusst, um wen es da geht. Und das war dann eigentlich dann lustig, plötzlich zu merken, alle machen da einen riesen Tamtam.
Ja, aber vielleicht auch nicht schlecht so.
Ja, also nervös war ich nicht, weil ich wusste gar nicht, um was es ging, oder?
Ja. Aber warst du dann vorher, also das ist ja auch sowas, genau wie dieses 2 Wochen vorher haben sie immer noch jemanden gesucht. Das wird ja auch thematisiert in der Serie und es gab ja auch eben diese begleitenden Bücher, da erfährt man auch so ein paar Hintergründe noch. Und da wird das auch so angedeutet. Warst du vorher Motorradfahrer?
Oder das ist natürlich dann auch das nächste Drama gewesen.
Ja, genau.
Also ich habe wie viele in meiner Generation, als man da in der Schule war, das Allerwichtigste als Teenager war, sofort mit 14 ein Moped zu fahren. Weil sonst das ging einfach nicht ohne, weil da bist du niemand gewesen und konntest garantiert keinen Mädchen-Eindruck machen, wenn du also nicht ein Moped hast. Und das Moped musst du natürlich frisieren können und dass es schneller fährt und alles. Also ich war, seit ich Teenager war, war ich da auf 2 Rädern unterwegs mit Lärm und so weiter. Und habe viel auch Mopeds dann gebastelt und meine eigenen gebaut. Und dann später, ab 18 in der Schweiz, durftest du dann schon die größeren fahren. Und in der Schweiz war es so, Mit 18 machst du die Fahrprüfung für Autos. Aber wenn du sofort die Fahrprüfung für Lastwagen machst, dann hast du alles geschenkt bekommen. Also dann hast du Lastwagenprüfung gemacht und also LKW Deutschland sagt man, glaube ich. Und dann hast du sofort für Auto frei bekommen und auch für die großen Motorräder hast du eigentlich alles geschenkt bekommen.
Okay.
Und das habe ich eigentlich gemacht. Also das war, da war ich 18, also jetzt muss ich furchtbar rechnen, das war 1980 oder da habe ich die Prüfung gemacht. Also schon eine Weile her. Und habe dann im Schweizer Ausweis alle die Kategorien bekommen. Und dann bin ich aber nach in England gelandet, 1990, weil ich dort einen Film verkauft habe und bin dann dort auch geblieben, Resident geworden. Und dann bin ich irgendwie mal von der Polizei gestoppt worden in der Straße und die sahen, dass ich immer noch mit dem Schweizer Ausweis rumfiehe und die sagen, das ging nicht, ich sei hier Resident und ich müsse jetzt eine englische Führerschein, das muss ausgetauscht werden. Und das war dann doof, weil die haben in England nicht alle die Kategorien vom Schweizer Ausweis übernommen. Und beim Motorrad haben sie eben nur übernommen bis 125 cc.
Ah, ja, genau.
Und das war dann halt ein bisschen peinlich mit dieser Longway-Geschichte, weil ich habe es gar nicht mehr richtig realisiert. Damals, weil alles dieses administrative Zeugs mit Papier und so ist sowieso mühsam. Und in London bin ich nur mit einem kleinen Scooter rumgefahren. Und es war mir egal, dass ich jetzt halt die großen Motorrad License nicht mehr hatte. Aber dann mit Longway plötzlich wurde es relevant, muss ich das wieder irgendwie nachholen. Und zuerst dachte ich, kann ich wieder zurück zum Schweizer Fahrausweis. Das ging aber nicht in diesen 2 Wochen, das war zu kurz. Und dann war die einzige Lösung, dass ich eben in England dann noch eine Prüfung mache, praktisch fürs große Motorrad. Und dachte, okay, das melde ich mich schnell an, das geht dann. Und dann haben die natürlich vom Production Office schon gefragt, wo ist meine License? Dann habe ich gesagt, ja, ich muss eben noch ein Update machen, aber regt euch nicht auf, das ist alles okay. Und dann bin ich natürlich prompt bei dieser Prüfung wieder durchgeflogen.
Ja, genau.
Und das war dann ein Drama. Und das war dann spannend, weil ich hätte gedacht, die würden mich einfach sofort wieder fallen lassen. Jegliche andere Producers, die hätten wahrscheinlich normalerweise, würden die dich einfach wieder fallen lassen, sagen, der Typ, der hat nicht einmal den Ausweis, vielleicht kann er Motorrad fahren, aber er hat nicht den Ausweis, den richtigen, und den kann man nicht richtig versichern, also wir forget it, hören wir gleich auf. Aber das war nicht so. Und das war eben spannend, dass die Producers, also der Russ und der David Alexanian, das sind die 2 relevanten Producers, die von Anfang an mit dem Ewan und Charlie das aufgebaut haben, die ganze Idee. Das sind eben Typen, die nehmen Risiken und die können auch noch normal entscheiden. Und die haben ja gesehen, dass ich Motorrad fahren kann und dass vor allem Ewan und Charlie völlig happy sind, wenn ich filme. Und dass sie vorher, weiß ich was, 30 andere Leute interviewt haben und das ging alles nicht. Die Chemie hat alles nicht gestimmt. Und dann haben sie jetzt mich nicht einfach wieder fallen lassen, so wie ein heißen Stein, nur weil ich jetzt halt die Prüfung nicht hatte. Dann habe ich gesagt, ja, wer schaut schon das Papier an, wenn du dann irgendwo in Sibirien bist?
Ja.
Aber das ist interessant, das ist die Einstellung von den Typen. Und das ist der ganz große Unterschied mit vielen, vielen anderen Produktionen heute. Dass es gibt eben Leute, die noch irgendwie Common Sense haben und einschätzen können, du, kann ich ein Risiko nehmen oder nicht?
Ja.
Und so bin ich, also die haben mir die Stange gehalten und dann musste ich einfach 10 Tage später, musst du warten 10 Tage und dann musste ich es wieder machen. Also ich bin dann die Reise schon begonnen, wir sind schon unterwegs gewesen und ich bin dann von der Tschechei bin ich nochmals zurückgeflogen. Fürs 2. Mal. Und dann glücklicherweise bin ich durchgekommen. Also da waren sie schon ein bisschen erleichtert. Und dann bin ich zurück und habe sie dann wieder in Kiew in der Ukraine getroffen und von dort an war es dann hochoffiziell auch mit dem richtigen Führerschein.
Genau, ab da, wo es wahrscheinlich eh keinen mehr gejuckt hätte.
Genau, ab da, ja. Nein, da wurde es zwar immer von der Polizei gestoppt, aber die wollten einfach Bribes, die wollten ein bisschen Geld verdienen, aber der Führerschein war denen völlig egal, oder?
Ja gut, das Fahren dürfen ist ja das eine, aber ich meine, klar, wenn du Laster fahren darfst, ist vielleicht so eine GS Adventure auch kein Ding gewesen, aber wenn du jetzt vor allem mit dem Scooter unterwegs warst, wie war denn das für dich? Also du hast ja auch gesagt, die Leute erkennen dich für diese Serie. Ich glaube, mit der Grund ist auch, weil du von vielen Leuten oder für viele Leute oder für viele Fans auch der Held hinter der Kamera eben warst, weil du ja eben nicht nur dieses schwere Motorrad fahren musstest durchs Gelände, sondern auch noch vorwegfahren musstest und sowas alles filmen musstest.
Ja.
Also, wie war diese fahrerische Herausforderung für dich?
Ja, das war eben zum Glück, irgendwie hat sich das so organisch entwickelt. Weil ganz von Anfang an haben Ewan und Charlie gesagt, hör mal, auch wenn du jetzt nicht wahnsinnig Offroad-Experience hast, aber sie haben gesehen, ich kann ja ein großes Motorrad fahren. Mhm. Es geht ja sehr viel beim Motorradfahren, das ist ja ähnlich wie bei Skifahren. Es geht um die Koordination, wie du vorausschaust und wie groß oder wie klein das Motorrad ist, kommt dann gar nicht mehr so drauf an. Weil solange du fährst, ist es ja relativ easy. Mühsam wird es erst, wenn du umfliegst und das Ding aufstellen musst, dann wird es wirklich hart. Aber solange du eigentlich fährst, ist es erstaunlich. Auch diese riesen BMW-Dinger, die sind ja unglaublich, wie die von der Balance her funktionieren. Und da sitzt du drauf und hast 300 Kilo unter dir und das funktioniert, wie wenn es ein ganz kleines Ding wäre, weil es einfach so gut ausbalanciert ist. Und es war dann so, dass eben der Charlie war eigentlich der Einzige, der echt von uns drei wirklich Offroad-Erfahrung hatte. Und der Ewan eigentlich auch kaum, so ähnlich wie ich, primär eher in der Stadt unterwegs oder vielleicht mal eine kleine Reise, aber primär auf geteerten Straßen. Und die sagten, und ich habe denen klar einen Wein eingeschenkt von Anfang an. Ich habe da nicht irgendwie was vorgemacht, dass ich da der tolle Motocross-Fahrer bin. Das war ich nicht und bin es immer noch nicht. Und die haben gesagt, kein Problem, weil der Ewan hat es auch nicht so im Griff. Wir lernen das einfach. Wir haben ja dann genug Zeit zu lernen unterwegs. Und so war es dann auch. Wir sind dann einfach so allmählich immer mehr, also vor allem von, sagen wir mal, von nach der Ukraine, das war noch meistens eigentlich fast alles geteerte Straßen, vielleicht ein bisschen Schotter. Und dann kamst du dann nach Kasachstan rein, das war dann anders. Dann ging es dann los mit brutalen Straßen. und da, ja, da hat es uns natürlich am Anfang viel umgehauen. Aber du bist ja nie sehr schnell unterwegs in diesen schwierigen Verhältnissen. Und bei diesen BMW-Maschinen ist es ja eigentlich noch ganz günstig mit diesen Boxermotoren. Auch wenn es dich umhaut, du klemmst dich nie ein. Ja, also es ist nie irgendwie das Bein unter dem Motorrad eingeklemmt. Das passiert kaum je. Also ist mir nie passiert. Und mich hat's so viel mal umgehauen. Am Ende haben wir gar nicht mehr gezählt. Ja. Ja, das und also so, dass wir haben es einfach so allmählich irgendwie uns beigebracht. Der Charlie gab uns ein paar gute Tipps und dann geht es einfach ums Üben, immer wieder weiter. Und wenn es sich umhaut, wieder aufstehen, weiter. Also wie wenn du vom Pferd fliegst, musst du wieder drauf und weitermachen.
Ja. Mir hat das immer Spaß gemacht als Zuschauer, aber das ist auch das, glaube ich, was viele, ein bisschen belächelt haben vielleicht, die halt sich das alles selber beibringen mussten. Also es gab am Anfang von jedem Serienteil ja immer diese ganze Vorbereitung mit Offroad-Training, Erste-Hilfe-Training und alles Mögliche. Du warst da aber ja nicht dabei, oder? Du musstest quasi Learning by Doing alles machen,
ja,
oder?
Ja, genau. Ich bin später gekommen.
Genau.
Und also das Offroad-Training habe ich wirklich nicht vom Profi gelernt, sondern das kam dann so während der Reise einfach mit Tipps vom Charlie primär. Mhm. Und das hat absolut geholfen. Das war wirklich, wirklich gut. Ich habe dann später auch wirklich so Offroad-Trainings selber gemacht. Ich mache übrigens, jetzt am 20. August mache ich wieder so einen Auffrischer. Das ist ja wie bei First Aid Trainings. Mhm. Eigentlich muss man das immer wieder machen, weil die wenigsten von uns haben die Chance, tatsächlich konstant regelmäßig Offroad unterwegs zu sein. Wenn du nicht irgendwo in Afrika lebst oder sonst weit weg im Himalaya oder so, hast du ja gar nicht die Möglichkeiten. Also die einzigen Orte, wo du das wirklich trainieren kannst, ist dann eben so bei so Kursen. Also wenn du hier in Europa bist. Also, und ich muss jetzt ja dann im September bin ich angefragt worden, mitzufilmen diese BMW GS Trophy in Namibia.
Ah, ja.
Und damit ich dort überhaupt irgendwie mithalten kann, dachte ich, ich sollte, glaube ich, nochmal so einen Kurs machen.
Da wirst du wahrscheinlich auch angesprochen werden oder einen kleinen Promi-Status wieder haben, oder? Kann ich mir vorstellen.
Ja, ich weiß es nicht.
In der Szene.
Aber auf jeden Fall, ich war schon letztes Jahr dort für die Rekognoszierung. Also ich weiß, was mich erwartet. Mhm. Und ich war dort bei der Rekognoszierung. Da sind wir dann mit den Marshals unterwegs gewesen, also mit den Typen, die genau festlegen, wo was wie gemacht wird, welche Routen und so. Und die waren zum Glück ganz freundlich mit mir und haben mir auch immer Tipps gegeben. Schau mal, jetzt musst du einfach vorausschauen und nicht vorne zum Rad runter.
Weil ja, der Klassiker. Und
alle diese Sachen, oder? So ja, wie der Skilehrer, genau. Oder? Der Skilehrer, der muss auch immer furchtbar viel Geduld haben.
Aber ja. Dann bist du, ich weiß nicht, bist du dann, also schließt du ein bisschen an die Frage von vorhin, bist du dann zwischen den, ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt, es gab ja nicht nur Long Way Round, es kam ja dann Long Way Down später, du warst bei Race to Dakar mit dabei, dann Long Way Up. Also du hast ja recht viele Projekte in der Konstellation gemacht, aber bist du zwischendurch auch für dich privat, sage ich mal, Motorrad gefahren oder bei anderen Gelegenheiten?
Ja, immer wieder. Also Motorrad ist für mich einfach ein gutes Fortbewegungsmittel und sehr flexibel in Gebieten, wo du mit dem Auto dann stecken bleibst. Und eine der witzigsten Geschichten, die ich per Motorrad gemacht habe, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich habe ja sehr viele Dokumentarfilme gedreht im Nahen Osten, vor allem mit Kurden im Irak. Das ist ein Freund in England, ein Kurde, der ursprünglich aus dem Irak kam, der hat mich da irgendwie eingeführt und mit ihm habe ich mehrere Filme gemacht und daher im Norden vor Irak wirklich gute Kontakte gehabt, nach wie vor. Und da war es so, der Charlie Borman hat ja dann begonnen, so Motorradreisen zu organisieren, wo also Leute mitkommen können und sein Kumpel von ihm, Billy Ward heißt er, ein witziger Typ von Liverpool, ich glaube, englische, irische Wurzeln. Der hat das meistens organisiert für den Charlie, also in Afrika, in Australien, überall auf der Welt, in Südamerika auch. Und ich habe dem mal einfach so gesagt, hör mal, wenn du schon so exklusive Touren organisierst, dann musst du wirklich was bieten, was nicht alle Leute sehen, weil nach Afrika, da gehen ja alle und nach Australien gehen sie auch alle, also da musst du schon was Interessanteres bieten und ich würde mal vorschlagen, machen wir doch eine Tour im Irak. und da haben wir eben einen Film gedreht, zusammen mit meinem kurdischen Kumpel und der Billy Ward, der war schon ganz nervös, aber wir haben es echt durchgezogen. Das war ein Riesenhit und das größte Problem am Anfang war, wo findest du irgendwie vernünftige Motorräder? Und am Ende haben wir, da gab es natürlich nichts Gescheites, und am Ende haben wir einfach von der Polizei zwei Polizeimotorräder bekommen. Und mit denen sind wir unterwegs hier, also mit Sirene und alles. Ein totaler Hit.
Ja, du hast, genau, das ist jetzt schon angedeutet. Du warst ja früher oder auch immer wieder auch eben in deutlich gefährlicheren Gegenden unterwegs. Zum Beispiel Afghanistan warst du ja, meine ich, auch mehrfach. Und was ich mich dann so gefragt habe, waren jetzt diese Motorradreisen, war das dann trotzdem für dich auch ein Abenteuer ein Stück weit oder war das für dich alles so, ich weiß nicht, eher so das
Ferienreise.
Das Fahrerische, ja, dass du da eigentlich drüber gelacht hast. So, also.
Nein, also diese Longway-Stories, die sind ja immer sehr lange. Also die erste Longway Round um die Welt, das ging 4 Monate. Dann Longway Down quer durch Afrika 2007, das war 3 Monate. Dann Longway Up, einiges später 2019, quer durch Südamerika rauf bis nach Los Angeles, das war auch 3 Monate. Und jetzt haben wir ja gerade wieder eine neue gemacht, gerade abgeschlossen jetzt vor einer Woche. Das war, ich glaube, sie nennen es Longway
Home. Darfst du das schon verraten?
ja, das ist jetzt offiziell, ist es schon raus von Apple. Das ist für Apple TV wieder. Und ich glaube, der Titel der neue ist Long Way Home. Also wir starten beim Ewan in Schottland Und dann geht's eigentlich zum Charlie nach Hause. Der ist in England unten südlich, südwestlich von London. Und eigentlich die Reise ist vom Ewan bis zum Charlie nach Hause. Aber es ist einfach ein bisschen ein Umweg über Skandinavien und Osteuropa.
Ah, ich wollte gerade fragen, das wäre ja jetzt eigentlich gar nicht so lang, aber ja, gar nicht ja, so ein ja, langer ja, Weg.
Wie um die Welt rum ist halt ein bisschen die längere Kurve. Und das war auch wieder 3 Monate jetzt. Und also insgesamt bin ich ja mit den beiden schon ein Jahr meines ganzen Lebens unterwegs gewesen. Also wirklich schon eine Weile. Also das alleine ist schon ein unglaublicher Marathon. Also und Abenteuer ist es natürlich auf jeden Fall, weil du siehst so viel. Das ist unglaublich, wo du überall hinkommst. Auch jetzt diese letzte Geschichte, das ist eigentlich in zivilisierter Gegend, also Skandinavien, Osteuropa und so weiter. Aber ist trotzdem super spannend. Und es ist natürlich auch anspruchsvoll. Also ich würde es gerne als Ferienreise sehen, aber du bist eigentlich am Ende von so einer Tour, da bist du wie ein Zombie unterwegs, weil du bist jeden Tag unterwegs. Und es ist ja nicht so, dass wir nur fahren, wir müssen ja immer noch filmen zwischendrin. Also das ist was ganz anderes als Leute, die einfach eine nette Motorradtour machen und von einem Restaurant zum anderen fahren. Also
ja, ich will nicht sagen, dass ich es mir vorstellen kann, aber ja, doch eigentlich schon, weil wir machen das ja für unsere Zeitschriftenproduktion ja teilweise ähnlich, dass wir ja nicht nur eine Tour abfahren, sondern du siehst dann irgendeine schöne Stelle und da fährst du dann zigmal hin und her und dann fährst du vielleicht am Abend nochmal hin, weil das Licht besser steht und so.
Ja, genau.
Dann fährst du halt von früh bis spät und fährst aber nicht nur diese 300 Kilometer, sondern dann sind es vielleicht 400 insgesamt mit durch die ganzen Umwege.
Ja. Und also von dort her, und es macht mir grundsätzlich Spaß. Klar, das ist jetzt nicht so viel mit Nervenkitzel verbunden wie andere Geschichten, die ich gemacht habe in echten Krisengebieten, wo es brenzlig werden kann. Aber der Nervenkitzel kommt einfach rein von dem Bewusstsein, das ist gefährlich, was du da machst. Jeden Tag hast du das Risiko von Unfällen. Ja. Und möglicherweise nicht mal dein Fehler, weil irgendjemand anders in dich reinfährt oder jemand anders macht einen Fehler. Und da musst du schon einfach super konzentriert bleiben. Und ich bin dann jedes Mal erleichtert, wenn wir es überstanden haben und ohne eben Unfälle und irgendwie Verletzungen und so.
Ja, und es gab ja doch bei jeder Reise doch auch Abschnitte, das wird ja dann auch thematisiert in den Filmen, ja, wo es eben doch nicht so ganz ungefährlich ist und ja. Aber dann sind es natürlich schon auch Situationen, ja, ich fand das witzig, weil ich habe Long Way Up ehrlich gesagt erst vor 2-3 Monaten gesehen, endlich mal, weil ich einfach keine Apple TV hatte und niemanden kannte, der es hat.
Ja.
Und dann war es, das waren so viele Déjà-vus, so mit, wie ihr dann wieder irgendwie nachts durch die stockfinstere Nacht fahrt, obwohl ihr euch geschworen habt schon zigmal, dass ihr das nicht macht.
Wir fahren nicht in der Nacht.
Ja,
aber du hast irgendwelche Deadlines und du musst durch die Nacht fahren.
Ja, ich glaube, jeder, der Motorradreisender ist, der kennt das. Man macht es halt dann trotzdem. Also. Ja. Genau, was ich noch fragen wollte. Jetzt von meinen eigenen Reisen auch kenne ich das ganz gut, wenn man eben sehr viel fotografiert, dann habe ich immer so diesen Effekt, dass ich gar nicht so die Landschaft und alles, was ich so sehe, was ich mit der Kamera einfange, dass ich das gar nicht so wahrnehme. Geht's dir ähnlich? Ging's dir ähnlich auf diesen Reisen, weil du ja sehr, sehr viel gefilmt hast natürlich? Oder hast du trotzdem das Gefühl gehabt, es war auch eine Reise für dich?
Ja, es ist natürlich schon so, dass man irgendwie mal gesättigt ist und gar nichts mehr sieht, weil konstant jeden Tag was Neues kommt. Aber ich bin natürlich schon trainiert, weil ich habe das mein Leben lang gemacht. Und interessanterweise ist eigentlich die konstante Veränderung der Umgebung und der Szenerie, das finde ich super stimulierend. Das macht mir echt Spaß, das hält mich wach. Und eben eigentlich müsstest du ja todmüde sein nach einigen Stunden auf dem Motorrad, aber weil die Umgebung so immer wieder neu eine Überraschung bringt, hält's mich wach. Also das mag ich sehr. Und ich habe es mir dann einfach angewöhnt, immer wenn es wesentliche Änderungen gibt, so in der Szenerie, eben einmal bist du an der Küste, das nächste Mal auf dem Berg, das dritte Mal irgendwo im Wald und so, oder dann kommst du durch eine Stadt, dass ich dann einfach schaue, dass ich so einen Setup-Shot habe. Heute natürlich hauptsächlich mit den Drohnen. Mhm. Früher Long Way Round war das noch viel härter, Long Way Down hat es noch keine Drohnen gegeben, da musstest du abstoppen, absteigen, Kamera und Stativ nehmen, irgendwo nebenan rauf auf einen kleinen Hügel kraxeln und dort das alles einrichten, dann mit dem Funkgerät Ewan und Charlie Befehl geben, dass sie durchfahren. Und je nachdem, wenn du wackelst und das nicht gut rauskam, dann musst du sagen, geht nochmals, ich habe Mist gebaut, macht's nochmals. Und da waren die zum Glück immer sehr geduldig, weil als Schauspieler wussten sie, du brauchst diese Elemente, sonst ist ja kein Film zusammen. Und heute war es jetzt diese Serie, die letzte, Long Way Home, da waren wir jetzt zu zweit auf dem Motorrad, also zum ersten Mal. Also haben wir angefangen, Long Way Up in Südamerika, 2019 haben wir gemerkt, da war der lokale Fixer von Chile, Max Cruz heißt der, ein cooler Typ, der war eigentlich angestellt als Fixer, um alles ein bisschen zu planen, wo wir hinfahren, was wir machen, war aber auch ein guter Fotograf und der kam dann mit mir hinten auf meine Harley und da haben wir gemerkt, als Team funktioniert das super gut, weil zum Filmen ist es am besten, einer fährt, der andere hinten her.
Genau.
Wie bei der Tour de France oder so.
Ja.
Kannst du filmen vom Motorrad aus. Und das haben wir jetzt dieses Mal so eingesetzt. Das heißt, da kann einer, der hinten sitzt, sich wirklich, wir haben immer jeden Tag abgewechselt. Einmal ist er gefahren, einmal ich und hin und her. Und einfach der hinten sitzt, der Job ist, zu entscheiden, was wird gefilmt. Also jetzt rein von der Szenerie her. Also so kann man sich dann ein bisschen einfacher machen, als wenn man eben nur ich ganz alleine.
Ja, ich hab mir das auch genauso vorgestellt, wie du es beschrieben hast, eben, dass man dann irgendwo eine Stelle sieht, dann eben erstmal aufgebaut wird und dann müssen die anderen beiden halt irgendwie in der Gluthitze vielleicht warten, bis dein Signal kommt und oh, jetzt müsst ihr leider nochmal fahren.
Ja, ja, ja.
Genau so habe ich mir das vorgestellt. ja. Genau, und die Serien sind ja natürlich immer sehr gestrafft. Ich meine, das sind dann 3-4 Monate teilweise auf 10 Episoden natürlich runtergeschnitten. Gab es da trotzdem so einen typischen Reisealltag? Also ja, wahrscheinlich war dann jeder Tag auch sehr straff. Oder hattet ihr da auch mal ein paar Tage, wo es ein bisschen entspannter war, wo auch nicht so viele Filmgelegenheiten waren? Oder wie sehr hat so diese Reise auch Filmen den Alltag geprägt?
Also es wurde eigentlich automatisch hat sich das ergeben, dass man immer wieder Pausen macht, einfach mal einen Tag nicht weiterfährt und ein bisschen rumhängt, also oder an den Motorrädern schaut, dass alles wieder geschmiert ist und Service gemacht wird und vielleicht neue Reifen draufkommen. Oder ich brauche ja immer dann Zeit, auch das Filmmaterial zu verarbeiten, Backups zu machen und so. Und jetzt dieses Mal ist es wirklich sogar ganz strukturiert so gewesen. Da ist wirklich jede Woche ein Rest-Day. Und dann in der Mitte der Expedition haben wir eine ganze Woche Pause gemacht. Und das ist schon sinnvoll, um ein bisschen zu regenerieren, um die eigenen Batterien wieder aufzuladen. Das macht schon Sinn.
Gab es da auch wieder eine Fähre, die man unbedingt erwischen musste, weil sie nur einmal in der Woche fährt?
ja, nein, dieses Mal haben wir eigentlich keine größeren so Dramen gehabt mit
Deadlines. Das ist ja schon Tradition gewesen eigentlich, oder?
Ja, ja, schon Tradition gewesen. Nein, dieses Mal war es ja, da hat es andere Dramen, aber nichts wirklich.
Ja. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du bist jetzt gar nicht so in dieser Hollywood, weiß ich nicht, bist du jetzt nicht so drin. Ich glaube, das ist ja schon auch ein Faktor, dass viele Fans schätzen. Also, dass die beiden ja auch recht nahbar wirken. Und ich meine, zumindest Charlie habe ich jetzt mal getroffen, so, der ist, wirkte in der echt tatsächlich so, wie er halt auch ist. Aber man kann ja auch sagen, okay, die sind Schauspieler. Wie hast du das wahrgenommen? Waren das für dich wirklich so, ich weiß nicht, wäre es genauso gewesen, wenn es keine Schauspieler, keine Promis gewesen wären? Oder sind die wirklich so?
Also, einfach rein von den Charakteren her sind die super angenehm. Und sonst hätte ich ja nicht bis jetzt schon, eben wie gesagt, fast ein ganzes Jahr meines Lebens habe ich mit denen verbracht. Das geht ja nur, wenn irgendwie die Chemie stimmt und sich niemand irgendwie blöd aufführt und arrogant tut, weil sonst kannst du abwinken. Also von dort her ist wirklich angenehm, mit ihnen zu arbeiten. Das funktioniert bestens und sie sind rücksichtsvoll und realisieren ja auch, was wir auf der Filmseite machen. Ich bin ja nicht allein. Eben wie gesagt, jetzt haben wir noch einen zweiten. Max Cruise war hinten auch noch drauf auf meinem Motorrad zum Filmen und dann bei den Producers, die mitkommen, also David und Alex Hennin und der Russ Malkin, die haben je auch noch ein Fahrzeug. Dort hat es auch noch je eine Kameraperson drin und da wird auch noch gefilmt und das muss alles irgendwie zusammenpassen. Also es ist sehr professionell, alle und also wir sind da ziemlich rücksichtsvoll. Es braucht schon Disziplin. Das ist, sobald es eine größere Organisation wird, viele Leute zusammen, da kannst du niemand haben, der irgendwelche Flausen hat, sondern da musst du einfach deinen Job machen. Und Ewan und Charlie, die geben den Ton an, weil die sind eben rücksichtsvoll und dann ist das der Tarif, der dann von allen anderen, die da mitmachen, auch übernommen wird.
Ja. Ja, hattet ihr zwischen den Projekten, also wie gesagt, du warst ja, naja, zumindest von 2004 bis 2007 oder 2008, meine ich, hast du ja recht viel auch gemacht. Habt ihr euch zwischen den Projekten auch getroffen, nachdem du ja auch in England lebst, oder?
Ja, also weniger mit Ewan, weil der ist ja in Basis in Hollywood. Und aber mit Charlie auf jeden Fall. Und mit ihm habe ich ja noch andere Filme gemacht, also nicht nur die Longway-Geschichten.
Und, genau, diese bei Any Means, oder? War das?
Genau. Ja. Und eben mal sein Dakar-Race, das genau. War 2006 und so. Also ich habe mit ihm noch einiges mehr gemacht.
Ja, bei Race to Dakar, genau, da habe ich dich auch gesehen, aber da bist du, glaube ich, nicht Motorrad gefahren. Da bist
Nein.
Da bist du
das war verrückt. Also das war einfach irgendwie
im Support-Vehicle gesessen.
Beim Dakar, der Charlie hat schon immer davon geträumt, dass er den Dakar fahren will. So ein Kindheitstraum war das. Und ich habe auch nicht wirklich so viel gewusst über den Dakar. Man hat mir erklärt, ja, das sei einer der brutalsten Races, wirklich schwierig und nur ganz Top-Leute halten das aus und kommen am Ende an. Und ob ich da mitmachen würde. Und dann haben sie gesagt, ja, also Motorrad fahren musst du nicht, du bist einfach vom einen Stage zum nächsten fliegst du mit der ganzen Crew. Und habe ich gesagt, ja, ist ja easy, ich muss nicht Motorrad fahren, also kein Stress, sondern ich fliege von einem Camp zum anderen Camp, da hat es französisches Catering, super Essen und das ist jetzt endlich die Ferienreise, die ich brauche. Oder? So habe ich echt gedacht, weil der Charlie, der ist verrückt genug, um da zu fahren, das muss ich ja nicht. Also ich fliege nur von einer Catering Station zur nächsten Catering Station, so habe ich mir das vorgestellt. Aber das war so brutal, das war etwas vom Verrücktesten, was ich je gemacht habe, weil du hast totale Sleep Deprivation, du schläfst nicht mehr, weil du diese Flugzeuge vom einen Stage zum nächsten Stage, während eben etwa 2 Wochen oder so, die fliegen dann ganz fixen Momenten, Deadlines, oder? Und du musst in dem Flugzeug sein. Wenn du nicht in dem Flugzeug bist, dann bleibst du in der Wüste sitzen und niemand kümmert sich mehr. Dann bist du einfach weg. Ja. Und dann diese Flugzeuge fliegen natürlich zu völlig verrückten Zeiten, mitten in der Nacht oder weiß ich was. Und dann schläfst du nicht mehr. Und dann am Abend war mein Job eigentlich zu filmen, sobald Charlie und seine 2 Kumpels, also die waren ein Dreierteam, wenn die ankommen im Stage, dann hast du alles gefilmt, was jetzt passiert, eben Service bei den Motorrädern oder irgendwelche Verletzungen wieder betreuen und so. Und da bist du also super busy zum Filmen und dann denkst du so, jetzt bist du müde, jetzt willst du schlafen gehen. Ja, nein, hast aber nur 2 Stunden, bis das Flugzeug geht. Und dann bist du im Flugzeug und dort, eigentlich der einzige Moment, wo du ohne Stress schlafen kannst, ist im Flugzeug. Weil und so war dann auch so. Kaum warst du im Flugzeug, alle, die im Flugzeug waren, alle weg vom Fenster. Ja. Aber das geht dann nicht lange, es sind ja immer noch kurze Stücke.
Ja, klar.
Und nach einer halben Stunde bist du schon wieder runter, irgendwo muss wieder raus. Und dann, nach zwei Wochen, ich war es, glaube ich, noch nie so fix und fertig wie dort. Auch ohne Motorradfahren.
Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ja, es kommt auch rüber in der Serie. Ich meine, da passiert ja so viel schon um 3 Uhr morgens oder halt noch um 1 Uhr nachts ungefähr. Ja, klar.
Ja, nein, das war echt enorm. Ja. Also was sich da die Leute antun.
Ja, du hast schon gesagt, 2019 habt ihr dann Longway abgefilmt. Das war ja auch was, wo, also ich muss ja auch sagen, ich habe ja die ganzen Longway-Serien erst zum Glück erst 2013, 2014 entdeckt. Also ich musste gar nicht so lange warten, aber es gab ja Leute, die mussten quasi ab 2007 warten. Wie war das für dich, wieder mit der Crew zusammenzukommen?
Ja, wir haben eigentlich immer Kontakt gehalten. Also es war jetzt nicht so, dass wir jahrelang nichts mehr voneinander gehört haben. Mhm. Und es war eigentlich von dort her, hat sich natürlich angefühlt, weil wir kannten uns ja schon. Okay, jetzt machen wir wieder eine Geschichte. Und es geht eigentlich so, dass wenn der Juan sagt, ich habe Zeit, dann läuft's. Und zwischendrin hat er halt noch andere Geschichten gehabt, familiär und weiß ich was alles. Und darum ist halt dann jahrelang nichts passiert. Bis dann 2019 ging es wieder los. Und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil, wenn du mit einem Hollywood-Star unterwegs bist. Weil wenn der sagt, du, ich habe Lust, wieder eine Reise zu machen, dann fließt das Geld von den Medien. Mhm. Und wenn du halt nicht bekannt bist, dann gibt es weniger Geld, ganz einfach.
Ja.
Also das ist irgendwie die Natur.
Ja, ich glaube, das ist ja das, was viele auch irgendwie daran, naja, kritisieren, wie auch immer. Aber ich glaube auch beim ersten Projekt war das ja, also zumindest im Buch wird das sehr gut beschrieben, wie sie da ja auch wirklich bei vielen Produktionsfirmen, glaube ich, abgeblitzt sind.
Ja, ja.
Das und wo ist, das noch nicht das so easy war.
Das war erstaunlich. Bei der ersten Serie, also ich weiß auch nur, was ich gehört habe von ihm, aber das war gar nicht so easy, dass das irgendwie finanziert werden konnte. Mhm. Und das Problem ist einfach, um so Dokumentarfilmserien zu machen, das kostet brutal viel Geld, wenn du es profimäßig machen willst. Das ist wie ein Haus bauen. Das kostet so viel wie ein Haus bauen. Mhm. Und du willst ja nicht nur irgendwie ein Zelt aufstellen, sondern du willst ein anständiges, gutes Haus bauen, mit einem guten Dach. Und dann eben, du kannst vom Zelt bis zum Palast, gibt's alle Möglichkeiten. Und so ist es bei Filmen. Oder du kannst einen Ferienfilm machen auf eigene Faust mit deinem iPhone filmen. Aber es ist halt ein Ferienfilm, den du für dich zum Spaß gemacht hast. Und das ist nicht etwas, was du broadcastmäßig rauslassen kannst. Und somit, für was wir gemacht haben, ich nehme an, darum ist Longway auch dann plötzlich sehr bekannt geworden, weil das ist wahrscheinlich der erste so größere Motorrad, die erste Serie gewesen, die wirklich profimäßig produziert wurde. Da hat es viele andere Leute gehabt, die haben noch viel verrücktere Sachen gemacht, auf eigene Faust.
Ja.
Wirklich tolle Sachen. Ich meine, als Motorradfahrer bin ich da völlig beeindruckt, weil ich weiß, da hat es Typen, die haben viel verrückteres Zeugs gemacht, aber halt so ein bisschen amateurhaft gefilmt. Und dann ist es halt nicht, dann kriegt es auch nicht so viel Limelight, wie wenn du da voll aus dem Vollen schöpfen kannst. Und eben, um diese Finanzen zu bekommen, hilft's. Es ist halt einfach so, es hilft, wenn du dann berühmte Leute dabei hast.
Ja. Ja, es hat, glaube ich, auch bei der einen oder anderen Grenzüberquerung doch geholfen.
Also. Ja, es ist also in allen möglichen Varianten kann's helfen, ja.
Ja. Ja, ich fand Long Way Up auch, also so aus meiner Zuschauersicht war es auch so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie so ein Klassentreffen irgendwie, wo sich irgendwie alle oder wo sich einfach wieder alte Freunde treffen. Und ich habe mich da als Zuschauer auch sehr mitgenommen gefühlt. So und so sofort, man wusste sofort, was man bekommt und man hat sich sofort wohlgefühlt. Und aber klar, schon auf der Bildebene ist es halt, du hast es gesagt, mit den Drohnenaufnahmen, auch die viel höhere Auflösung. Also das ist schon deutlicher Unterschied zu den ersten Serienteilen, das fällt ja, immer ja, stark auf.
Ja. Also das ist heute ja verrückt, was man alles machen kann. Und eben, du kannst mit deinem Mobile Phone kannst du heute schon unglaubliche Aufnahmen machen.
Ja.
Aber am Ende, ich meine, als Dokumentarfilmer ist es schon so, dass am Ende geht's um die gute Story. Also kannst du noch so viel Auflösung, noch so viele Pixel und weiß ich was, aber wenn du nichts Gescheites zu erzählen hast, ist es einfach langweilig. Punkt. Und ich bin eigentlich nach wie vor primär fasziniert an dem, was Leute zu sagen haben. Mhm. Und dass du interessante Leute triffst, die dir was zeigen können, was von dem du nichts gewusst hast vorher und die auch gut sich ausdrücken können. Das finde ich spannend und es wird immer so sein. Also ganz egal, wie viel Auflösung du auf deiner Kamera hast. Und auch wenn es eine absolut spitzen Story ist, kann es auch weniger Auflösung haben. Also eben ein Mobile Phone Shot, aber der wird 100% verwendet, weil es einfach eine super Story ist. Und, und es ist halt nur mit dem Mobile Phone gefilmt werden, aber niemand sagt, ja, aber das ist schlechte Qualität, will ich nicht sehen.
Ja, wenn du das so sagst, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass diese ganze Diskussion, dass ihr da elektrisch unterwegs wart, beziehungsweise du warst ja nicht elektrisch unterwegs, du hattest ja
eine normale Harley.
Du hattest eine V2 Harley, aber selbst wenn du eine Livewire gehabt hättest, kann man das dann auch sagen, dass es dir darum jetzt gar nicht so ging? Also wie war diese Umstellung auf Elektromotorräder für dich?
Also ich muss sagen, ich bin ein totaler Fan von E-Mobility, aber total. Mhm. Und zwar, ich bin da zufälligerweise reingekommen. 2009 wurde ich angefragt von einer Gruppe von Studenten, die Graduates vom Imperial College in London. Das ist eine Technologie-Science-Universität in London, eine der besten der Welt. Und da haben sie also, was waren sie, 7 junge Graduates haben beschlossen, bevor sie ins Berufsleben einsteigen, wollen sie ein anständiges Abenteuer organisieren und sie wollen der Welt beweisen, dass du mit einem Elektroauto weit fahren kannst, dass du keinen Grund haben musst für Range Anxiety. Und haben gesagt, wir bauen jetzt ein Ding, das muss sexy ausschauen, dass Elektromobilität je überhaupt ankommt bei den Leuten. Ein Auto muss cool ausschauen, das darf nicht ausschauen wie so ein Milk Float. Oder wie der Milchmann mit dem Elektrowagen rumfährt. Und die haben dann gesagt, sie wollen die ganze Pan American Highway fahren, also von Alaska bis ganz nach Argentinien. Die längste Straße der Welt, damit die Leute sehen, also hör mal, wenn du das fahren kannst, was ist dein Problem, ein Elektroauto in deiner Stadt zu fahren? Die sind wegen Long Way Round, haben die meinen Namen irgendwie mitgekriegt und haben mir dann angerufen, du, wir machen auch eine Expedition, könntest du mitkommen, das zu filmen? Und das habe ich dann gemacht und konnte so eine Serie machen für BBC World und bin mit denen 5 Monate unterwegs gewesen. Und das habe ich absolut spitzenmäßig gefunden. Mit so jungen Ingenieuren, das sind Typen, die haben Visionen und können sie auch umsetzen. Und dann, wenn was kaputt geht, dann können sie es auch wieder fixen, weil sie haben das Ding ja selber gebaut. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das war genau die Zeit, als Tesla rauskam. Und ich mag mich genau erinnern, damals, da die ganze Welt noch gewitzelt über Elon Musk. Das ist ein verrückter Typ, hat zu viel Geld und jetzt weiß er nichts Gescheiteres, als da Elektroautos bauen. Was soll der Quatsch, das geht doch nie. So hat es getönt, oder? Und wenn du heute die Welt anschaust, ich meine... Was der Mann auf die Beine gestellt, das ist ja völlig verrückt. Und die ganze E-Mobilität wird gepusht, weil Elon Musk Tesla-Autos gebaut hat. Und alle anderen, die hecheln jetzt hintenher und sind völlig hintendrein, also vor allem Europa und Amerika, es ist Katastrophe. Katastrophe, wie die ganze deutsche Autoindustrie nach wie vor verzweifelt versucht, ihre alte Technologie von Verbrennungsmotoren den Leuten schmackhaft zu machen. Es ist richtig, ich kapiere es nicht, wie die CEOs von diesen Firmen ruhig schlafen können. Wenn du siehst, dass nebendran die ganzen Chinesen, die hängen ja alle ab. Ich kapiere es nicht. Also diese Geschichte mit Long Way Up habe ich genial gefunden, dass wir es elektrisch machen, dass ich auf einem noch altmodischen Harley Chopper war, hat mich eigentlich am Anfang total genervt. Es war aber schon die richtige Entscheidung, weil ich beim Filmen natürlich viel mehr hin und her fahren musste. Und wenn ich gefilmt habe, dann musste ich wieder, bin ich zurückgefallen, dann muss ich wieder aufholen, oder? Und mit diesen Elektrofahrzeugen muss natürlich viel vorsichtiger sein mit dem Schnellfahren, weil dann brauchst du zu viel Fuß.
Ja.
Und also es war schon richtig, dass ich noch einen Verbrennungsmotor hatte, aber eigentlich hat es mich genervt, oder? Ja. Weil es ist einfach alter Ramsch. Also echt, in meiner Sicht, Verbrennungsmotore heute ist alter Ramsch. Das ist wie, als der Zug erfunden wurde, war es einfach klar, dass die Postkutschen mit den Pferden vorbei sind. Natürlich, die Leute waren nostalgisch über das Ganze und haben gerne ihre Pferde gehabt und so weiter, aber der Zug ist abgefahren, weil der Zug ist erfunden worden. Und nachher mit dem Auto war es natürlich, dass es weiterging. Dann ist der Zug nicht mehr nur alleine gewesen. Und heute ist es, und ich weiß nicht, was die Leute noch Freude haben an Verbrennungsmotoren. Es ist zwar, ja, es ist nett. Ich habe auch ewig rumgebastelt und Freude gehabt als Teenager. Aber wir sind im 21. Jahrhundert. Das ist doch ein Quatsch. Und wir wissen, es ist dreckig. Und es macht keinen Sinn.
Ja. Ja, ich will das ganz große Fass gar nicht so weiter noch öffnen, aber ich will nur festhalten, für Longway Out muss ich auch sagen, also wir hatten ja hier bei der Zeitschrift natürlich auch schon die Möglichkeit, ja, viele Elektromotore da zu testen, so gerade auch Zero Energica und alle möglichen, also alles, was du halt so, jetzt nicht diese Prototypen, die ihr da hattet bei der Serie, aber eben alles, was man so serienmäßig kaufen kann, fahren kann.
Ja, ja.
Und ja, ich muss auch immer sagen, wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, naja, dann merkt man eben, dass das funktioniert durchaus so. Oder es funktioniert anders, es sind viele so Gewohnheitssachen.
Ja, natürlich.
Und ich finde auch, ich war natürlich wie wahrscheinlich viele Fans ein bisschen skeptisch, aber ich muss auch sagen, sobald ihr da weg wart aus diesem kalten Winter in Ushuaia da unten, wo die Akkus halt wirklich geschwächelt haben, da muss man sagen, diese 200 Meilen, was ihr da teilweise geschafft habt an einem Tag, ja gut, natürlich schafft man mit einer GS Adventure noch mal ein bisschen mehr, weil die einen riesigen Tank hat, aber
ja, ja,
ja, es funktioniert schon und ja, und trotzdem im Motorradsektor kommt es einfach nach wie vor noch nicht so an, aber ich glaube, da wird's vielleicht noch ein paar Jahre brauchen oder vielleicht auch noch ein Jahrzehnt, ich weiß es nicht, aber
ich bin jetzt gespannt für eben diese Afrika-Expedition, jetzt ab Oktober, wahrscheinlich für 3-4 Monate, da bin ich dann auch mit einem elektrischen Motorrad unterwegs. Mhm. Und da bin ich dann super, super gespannt, wie das geht.
Mit was? Weißt du das schon?
Das heißt Murtas. Ich habe von dem noch nie gehört. Das ist in Frankreich kann man die kaufen, ist aber voll chinesisches Motorrad.
Okay.
Relativ leicht, ist etwa 120 Kilo, hat wechselbare Batterien. Das wurde ausgesucht von dem Ingenieurteam, die kleinen Citroën-Autos umgebaut haben. Mhm. Die haben dann ein Motorrad gesucht, das man mit dem gleichen Ladesystem, das man für die Autos einsetzt, auch Motorrad laden kann. Und diese, also ich habe das Motorrad jetzt noch nicht gesehen und noch nicht gefahren, aber ich nehme an, diese Ingenieure, die haben das ziemlich genau studiert. Also die haben auch angeschaut, eben Zero und Energica und so weiter, und sind es auf dieses Murtas Bike gekommen. Mhm. Und das hat nicht eine riesige Reichweite. Ist, glaube ich, nur so um die 80 Kilometer oder so.
Ja, bei dem Gewicht hätte ich das jetzt auch so geschätzt, ja.
Ja, ja, aber es hat wechselbare Batterien offenbar. Und dann ist eben so vorgesehen, dass ich habe dann Spare Batteries in den Autos, die während der Fahrt geladen werden. Mhm. Und also jetzt mal schauen, wie das rauskommt. Oder ja, aber irgendwo in der Wüste stecken bleibe.
Aber wenn du jetzt schon so viel verraten hast, kannst du dann auch schon verraten, mit was ihr bei Long Way Home dann unterwegs wart?
Ja, ja, ja. Also ich glaube, ich kann das jetzt schon sagen. Also Ewan und Charlie, das war ihr Ding. Die sind mit Vintage-Bikes unterwegs gewesen. Also Ewan hat eine alte Moto Guzzi gehabt, so ein Police-Bike von Amerika, 1975 Modell. Und der Charlie hat ein alte BMW 1975 Modell.
Ah, also doch wieder.
Ja, ja. Also wieder Verbrennungsmotoren.
Doch wieder Verbrenner.
Aber sie sagen, um die Ehre zu retten, sagen sie, sie wollen damit zeigen, dass man auch Recycling als etwas Sinnvolles betrachten sollte. und nicht jede Saison immer was Neues braucht. Man kann auch Freude okay. haben an älteren Toys. So, also das ist so ein bisschen.
Ja, okay, ich bin sehr also, gespannt. Ich werde
es. Ist auch wahr, oder? Mit unserer Wegwerfgesellschaft immer das Gefühl haben, ich muss wieder was Neues haben, wieder was Neues haben. Ja. Wieso eigentlich, oder? Also das ist so die Idee.
Ja, das wäre nämlich die ganz große Schlussfrage gewesen, Claudio, ob es noch einen vierten Teil geben wird, weil es ja schon so ein bisschen angedeutet wurde, aber dann hast du das jetzt schon gesagt. Aber was ich dich auch noch fragen wollte, weil mich und ganz viele andere ja auch haben die Filme ja doch sehr geprägt. Also ich habe jetzt nicht nur deshalb einen Führerschein gemacht, aber es war schon was mir den Führerschein sehr versüßt hat. Also während ich so meine Theorie gelernt habe und alles.
Inspiration, ja.
Ja, währenddessen habe ich das natürlich angeschaut, klar.
Super.
Und jetzt wollte ich einmal fragen, wie hat das dich geprägt? Wie hat es dein Leben geprägt?
Ja, das hat mich schon sehr geprägt. Und zwar in einer Richtung, was ich mir gar nie irgendwie vorgestellt habe. Wie gesagt, ich war primär vorher so in Krisengebieten unterwegs. Und da geht's immer um Themen, die sind extrem deprimierend. Es geht um Flüchtlingskatastrophen und weiß ich was alles. Und es ist eigentlich das große Jammertal. Und die Filme, die du da machst, das freut auch niemanden, sowas anschauen zu müssen, weil es ist immer himmeltraurig. Und es ist deprimierend eigentlich. Und darum gibt's ja viele Leute, die ja auch nicht mehr gerne News anschauen, weil das ist so eine Katastrophe. Das nimmt dir alle Lebensfreude. Und das war dann spannend für mich. Ich habe das gar nicht realisiert am Ende. Als wir plötzlich mit diesen Longway-Geschichten angefangen haben, das war ja dann vom Konzept her Adventure Entertainment. Also der Fokus auf Entertainment, dass das unterhaltsam sein muss und irgendwie auch ein bisschen den Leute Freude machen mussten, die das anschauen. Das war ganz neu für mich, dass man eben auch mal blöde Sprüche machen kann, Witze machen kann und wenn es lustig wird, ist am allerbesten. Und dann war es eben interessant zu sehen, dass das ja extrem viel mehr Leute anschauen. Du erreichst ein viel, 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 viel größeres Publikum, als was du mit den verrücktesten Current Affairs-Filmen machen kannst. Ich meine, was die wenigsten Leute wissen, ich war der Erste, der Bin Laden gefilmt hat. In Afghanistan. Das ist der totale Scoop. Also vom Journalistischen her ist das ungefähr das Top, was du dir wünschen kannst als Freelance. Sagen, übrigens, ich bin der den gefilmt hat. Wen interessiert das? Ist doch an Leuten völlig egal. Das ist ein verrückter Typ gewesen, also was soll's? Interessiert mich nicht mal, was der zu sagen hat. Aber Ewan McGregor und Charlie Borman anschauen, das macht, da lerne ich was. Das macht mir Freude. Oder? Und ja, das war schon völlig eine neue Erkenntnis, die ich natürlich nachher versucht habe einzubauen in andere Geschichten, die ich so auf eigene Faust gemacht habe. Eben diese, zum Beispiel diese Kurdistan Motorradreise mit dem Billy Ward.
Ja.
Ist genau das. Da habe ich eigentlich natürlich einfach kopiert, das Long Way Round Konzept. Und das war eigentlich ein Blödelfilm, quer durch Irak mit den Kurden.
Ja, aber
gleichzeitig hast du wirklich interessante Sachen von Irak zeigen können, die sonst die Leute nie anschauen würden.
Ja, und ihr habt ja trotzdem auch Themen aufgegriffen unterwegs. Also ich meine, da kann man jetzt auch wieder sagen, ja, das ist doch hier alles UNICEF und alles irgendwie hier nur PR und so. Ich dachte mir schon, ne, das ist doch eine gute Sache, wenn man ein bisschen Aufmerksamkeit dafür macht, wenn man da eh unterwegs ist,
ja,
seine Prominenz vielleicht auch nutzt dafür. Also ich fand das immer eine gute Mischung.
Und da sind beide super, weil es würde ja echt ein bisschen komisch ausschauen, wenn man da immer nur so tut, wie wenn alles überall rosig wäre. Das ist ja nicht so, vor allem wenn du durch ärmere Länder kommst.
Ja.
Ganz normal triffst du da auf Leute, die dir dann Geschichten erzählen, die halt schon ziemlich bedrückend sein können. Und die Sache, dass sie regelmäßig immer wieder UNICEF-Projekte besucht haben, auf all diesen Longway-Touren, auch jetzt auf der letzten, das passt gut rein, weil der Ewan und Charlie, beide sind ja Ambassador für UNICEF. Und zwar einfach, weil sie beide, es macht ihnen Freude, auf Themen aufmerksam zu machen, wo es um das Wohl von Kindern geht. Also Schule, medizinisch, alles, was das Leben von Kindern verbessern kann, da kümmert sich UNICEF. Und weil sie dort engagiert sind als Ambassador, ist dann irgendwie auch ist es nicht aufgesetzt, dass man dann bei Gelegenheit in gewissen Ländern solche Projekte anschaut. Ja. Und das eben, es geht nicht nur um jetzt einfach nur den persönlichen Fun in allem im Leben, sondern es ist grundsätzlich für uns alle, merken wir, es wird spannend, wenn man sich auch für andere engagieren kann. Und wenn das so zwischen den Linien in diesen Longway-Stories auch rüberkommt, also eben Schaden tut es garantiert nicht. Ja. Wer sich angesprochen fühlt, das ist ja jedem selber überlassen, aber Schaden tut es nicht, weil das Leben wird spannender, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, du, wie sieht das Leben aus von anderen?
Jetzt nochmal zu Longway Home. Weißt du, kannst du schon verraten, ab wann es das zu sehen geben wird?
Ich weiß es nicht genau, aber das wird nächstes Jahr sein, 2025,
Jahr.
Ja. Wahrscheinlich okay. Frühling oder irgendwie sowas.
Ja, müssen wir einfach.
Naja, das sind jetzt viele Leute absorbiert mit Editing. Ja, ja, aber gut. Es wird cool. Es wird auch wieder an sich, alle diese Shows, die erstens mal geht es ja über so lange Zeit. Wir haben vor 20 Jahren das erste gemacht. Das war sicher, sagen wir ja, vom Offroad-Aspekt her das härteste. Ja, Afrika war auch hart. Einfach physisch mit der Hitze und alles. Und dann Long Way Up, das war mehr die technologische Herausforderung, wie kannst du deine elektrischen Bikes laden? Mhm. Und dort war es ja dann so, einfach weil man jeden Abend irgendwo einstecken musste zum Aufladen, mussten wir notgedrungen immer irgendwo stoppen, wo es Infrastruktur gab, elektrisch, also in einem Dorf oder du bist am Campingplatz gewesen oder in einem Hotel oder Supermarkets hat es zum Teil auch schon in Südamerika dann Fast Chargers gehabt. Aber das hat dazu geführt, dass wir kaum mehr gecampt haben. Also die ganze Campingseite ist eigentlich ein bisschen untergegangen, weil man immer, also wenn du schon eben im Hotel aufladen kannst, ja, dann gehst du besser und hast ein normales Bett als noch nebendran campen. Das macht dann gar keinen Sinn. Und das hat auch dazu geführt, dass sie jetzt für Long Way Home gesagt hat, nein, wir machen jetzt einen anderen Approach. Wir wollen wieder mehr campen und wir gehen wieder mit Verbrennungsmotoren, weil du dann weniger dieses Range-Problem hast und das Charging ist kein Thema mehr. Und es gibt uns wieder mehr Freiheiten. Also für eben einfach zu stoppen, was dir gefällt, und dann schlägst du dein Zelt auf und machst, bratest was und so. Also das war jetzt auch wieder ein neuer Aspekt. Und so hat's, und die Sache, dass wir mit Vintage Bike unterwegs waren, heißt, da hast du weniger Abenteuer, jetzt Offroad-mäßig. Aber dafür hast du dann mehr Einblicke gehabt so ins einfach normale Leben von Leuten. Ja. So
aber das Offroad war ja auch immer, ihr habt das ja nicht bewusst gesucht, sondern das war ja, weil es halt dort eben die Straßen so waren, wie sie waren oder eben ja, keine genau. Straßen waren, aber es ging ja um die Reise und nicht um möglichst viel Offroad. Also das.
Ja, ja, ja.
Ja.
Aber jetzt dieses Mal wurde aktiv Offroad vermieden, weil es ja
gegangen, oder? Bei den Motorrädern war das schon klar.
Ja, ja, ja. Genau.
Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt und das ist natürlich eine schöne Nachricht. Also ich habe jetzt befürchtet, dass ich jetzt gar nichts aus dir rauslocken kann, aber ja, du hast jetzt ja schon
nix.
Alles verraten.
Ich weiß von nichts.
Ja, nee, also vielen, vielen Dank, Claudio, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß beim Zuhören und wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt oder die Serien, besser gesagt, oder wenn ihr die mal wieder sehen wollt, Long Way Round und Long Way Down gibt's ja nach wie vor auf DVD, zumindest gebraucht. Ich habe die zumindest noch im Regal stehen. Und die Bücher kann ich auch, wie gesagt, jedem wirklich empfehlen. Und Long Way Up findet ihr exklusiv auf Apple TV Plus. Und dort gibt's aber auch die ersten Serienteile. Also dort kann man alles streamen.
Ja.
Genau.
Ich glaube, die haben alles aufgekauft, die Rechte. Und ich glaube, die alten Serien sind sogar aufgemotzt worden. Also das war ja damals noch Standard, Resolution, nicht einmal High Resolution.
Ihr habt noch mit Tapes gefilmt.
In der Zwischenzeit ist jetzt 4K, aber ich glaube, heute kann man das elektronisch auch die älteren Filme noch extra Pixel reinladen, dass es plötzlich auch wieder fast wie 4K ausschaut.
Ja. Ja, also vor allem die Bordaufnahmen, die sind natürlich schon jetzt heutzutage mit GoPro und Co. Das sind natürlich ja. Schon Welten.
Ja, ja, und jetzt haben wir auch einiges mit diesen 360-Kameras gefilmt. Okay. Das ist auch spannend. Ja. Aber brutal viel Arbeit für den Schnitt.
Ja. Das glaube ich. Ja, ja. Ja, aber wie du sagst, das ist ja trotzdem, was hilft die beste Bildqualität, wenn die Geschichte nicht spannend ist? Aber das wird sie bestimmt sein.
Ja, ja, nein, da bin ich sicher. Es wird unterhalten und die beiden Typen sind cool und irgendwie. Es macht Freude, denen zuzuhören und zu sehen, wo sie jetzt wieder hin
okay.
Wo es weitergeht, genau.
Ja. Also, nochmal danke, Claudio. Danke euch allen fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.